Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Ausgabe 82 von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Heute feiert dieser Podcast sein einjähriges Jubiläum und ich spreche mit Carsten von Kampfgeist MMA über UFC 260. Carsten, wie geht's dir?
Mir geht's super, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich, war ein super geiles Event. Glückwunsch übrigens zum Jubiläum, das wusste ich gar nicht. Das hat mich gerade kalt erwischt.
Danke dir, mein Lieber. Du bist sozusagen der Ehrengast und ja, ich bin ja immer noch nach einem Jahr erstaunt, dass ich es zeitlich immer hinbekomme, wenn ich mal schaue, so diese Woche auf meinen Terminplan. Dienstag WWE-Interview, Mittwoch WWE-TV-Aufzeichnung, Donnerstag WWE-Interview, Freitag der andere Podcast. Es ist jeden Tag was anderes, aber es macht enorm Spaß und die Community hier, ja, gibt mir immer gutes Feedback. Das sieht man in den Bewertungen und das freut mich. Und es freut mich auch enorm, dass du heute dabei bist, denn wir haben schon lange nicht mehr gepodcastet, falls es dieses Wort überhaupt gibt.
War das nicht tatsächlich letztes Jahr? Hatten wir nicht quasi unseren Knockout des Jahres von 2019 und so weiter damals zusammen gemacht? Kann das sein?
Ja, so diese Year-End Awards hatten genau, wir mal gemacht. Genau. Stimmt. Ja, da warst du. Das ist viel zu lange her. Lass uns einfach ein wenig über unser gemeinsames Hobby plaudern. UFC 260 fand ja wieder mal im UFC Apex in Las Vegas, Nevada am vergangenen Wochenende statt. Und die Veranstaltung trug den Titel Miocic gegen Ngannou 2. Denn das erste Aufeinandertreffen der beiden Kolosse im Januar 2018 war es, glaube ich, konnte Stipe Miocic nach Punkten gewinnen, aber der 27. März 2021, Carsten, der zeigte uns, dass wir es mittlerweile, ich glaube, mit einem anderen Francis Ngannou zu tun haben.
Mit einem ganz, ganz anderen. Und jetzt mal ehrlich, hast du damit gerechnet, dass sich Ngannou so stark verbessert?
Nein, absolut nicht. Also ich habe wirklich mir viele Gedanken gemacht und mir einfach mal so, ja, meinem Kopf versucht zu strukturieren, wo er überall Verbesserungen angesetzt und erfolgreich durchgeführt hat. Und ich habe tatsächlich drei Punkte für mich gesehen, aber mich würde erstmal deine Meinung interessieren. Hättest du gedacht, dass er sich so verbessert und wo hast du Verbesserungen gesehen?
Also prinzipiell schaue ich mir immer, wenn so ein Kampf läuft, schaue ich mir immer auch den letzten Kampf an und das war bei Ngannou, dieser Rosenstrike-Fight. Und Ngannou gegen Rosenstrike, das waren ja diese ganz, ganz wilden Schwinger. Mhm. Diese ganz offenen und wilden Schwinger. Und dann dachte ich mir, okay, das war jetzt vor ein paar Monaten, wenn er genauso gegen Stipe reingeht, da wird ihn Stipe dafür bestrafen. Deshalb habe ich Stipe auch vorne gesehen. Zumal Miocic auch im ersten Fight, klar, starkes Ringen hatte, in der Zwischenzeit gute Kämpfe gegen DC abgeliefert hat und dort auch sein wahnsinnig starkes Fight-IQ gezeigt hat. Aber der Ngannou aus dem Rosenstrike-Fight war ein ganz, ganz anderer Ngannou als jetzt aus diesem Miocic-Rematch. Und was mich sehr überrascht hat, war tatsächlich einmal dieser abgewehrte Takedown mit anschließendem Ground and Pound. Also da bin ich schon kurz aufgestanden vor meinem Sessel.
Ich auch.
Weil ich mir dachte, meine Güte. Also dass Ngannou jetzt sowas bringt, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und dann auch diese präzisen und geduldigen Treffer. Also Ngannou war sehr geduldig. Nicht so geduldig wie im Derrick Lewis-Fight, zum Glück, aber definitiv geduldiger als in seinen letzten Kämpfen. Und ich glaube, davon war Stipe auch ein bisschen überrascht. Der hat ja so ein bisschen, wirkte für mich so ein bisschen planlos.
Ja, ich glaube, er war einfach schockiert. Es gibt auf Instagram von der UFC so ein Posting, da sieht man quasi, der Fotograf fotografiert auf der Octagon-Seite von Stipe zwischen den Beinen von Stipe durch in Ngannous Gesicht sozusagen, also so, ja, würde man sagen, Oberschenkel aufwärts. Und da sieht man diese Bestie stehen, die ja nicht nur eine Bestie ist, der Typ ist ja nicht nur ein Biest, er hat jetzt auch Mad Skills irgendwie. Also ich habe mir drei Dinge aufgeschrieben. Geduld habe ich mir auch notiert, Takedown Defense und diese Körperlichkeit. Er ist auch nochmal schneller, stärker, technisch besser, du hast es gesagt geworden. Und bei der Geduld, da ist mir auch aufgefallen, die Shot Selection, also so, fällt jetzt kein deutscher Begriff ein, die Auswahl der Schläge, das hört sich immer so hochtrabend an. Er zeigt jetzt auch mal Low Kicks, er geht mal zum Körper. Wenn er merkt, so wie in der ersten Runde, er kann einen Gegner anklingeln, aber der Gegner fällt nicht, dann geht er nochmal zurück, dann atmet er durch, dann übereilt er nichts. Also diese Geduld, das hat mich sehr beeindruckt. Und zur Takedown-Defense muss man auch sagen, sein Ringen hat sich nochmal deutlich verbessert. Wie du schon gesagt hast, er sprawlt schön nach hinten, er setzt die Hüften ein, er kontrolliert den Kopf von Stipe und dann die Transition fast schon zur Backmount, wo er Stipe in der Turtle-Position quasi kontrolliert und mit Ground-and-Pound bearbeitet. Und das ist ja verheerend, wenn ein Typ mit 260 Pfund da die Briefkästen da, die der Hände nennt, zum Kopf schwingen lässt, da hätte er Stipe da schon fast entsorgt. Also ich bin auch irgendwann gestanden bei diesem Kampf und habe mir gedacht, Alter, der Typ ist eine Bestie und er hat jetzt einfach fantastische Fähigkeiten. Wir wussten immer, der kann hart schlagen, aber jetzt wählt er die auch noch präzise aus. Er schlägt nicht nur zum Kopf, er schlägt zum Körper, er schlägt zu den Beinen. Er ist offensichtlich ein besserer Ringer geworden. Er hat ein besseres Positionsspiel. Seine Takedown-Defense ist hervorragend gegen einen der besten Ringer der Division. Und er ist körperlich nochmal besser geworden. Also Wahnsinn. Hat mich krass beeindruckt, muss ich ehrlich sagen.
Absolut. Und diese Leg-Kicks, diese Low-Kicks, die sind mir auch aufgefallen. Die hat Ngannou in der Vergangenheit ja gar nicht gezeigt. Nie. Und auch die Body-Shots. Da hat man wirklich gemerkt, also ich finde, dieser Sprung von einem Ngannou vs. Rosenstrike und Ngannou vs. Stipe 2 kannst du ungefähr mit diesem Sprung von einem Justin Gaethje gegen Cerrone oder Barbosa und dann der Gaethje, den wir gegen Tony gesehen haben, vergleichen.
Absolut.
Das war ja auch ein ganz großer Unterschied zwischen Justin Gaethje, zwischen diesen beiden Kämpfen, und bei Ngannou war es auch ein gewaltiger Unterschied.
Absolut. Und das ist ein sehr guter Punkt, denn bei Gaethje hat man auch gesehen in diesem Kampf gegen Tony, dass er in den Phasen, wo er merkt, der geht nicht weg, ich kann ihn nicht umhauen, zurücknimmt und einfach mit 70% schlägt und dass er mal durchatmet und dass er quasi nicht in diesem Tunnel verloren geht, in diesem Adrenalintunnel, sondern dass er sich rausnimmt, dass er einen Schritt zurückgeht, dass er durchatmet, dass er schaut, okay, wie ist mein Cardio beieinander, setze ich mich vielleicht jetzt mal ein bisschen zurück, schalte mal einen Gang tiefer. Das ist mir bei ihm auch aufgefallen. Das hat Ngannou sehr, sehr gut gemacht in diesem Kampf. In der ersten Runde war ja gleich mal so eine Phase, wo man dachte, oh, jetzt packt er den Stipe weg. Aber da hat er sich nicht ausgepowert, da hat er die Arme nicht volllaufen lassen, da ist er locker geblieben und hat auf seine Chance gewartet. Und also wir schwärmen hier von Ngannou, ihr merkt es. Aber Stipe Miocic, Carsten, das ist ein Thema, das ich auch mit ihr besprechen möchte. Wie geht's denn weiter für ihn? Ich meine, er ist ein Hall of Famer für mich. Also Siege gegen Mark Hunt, Andrei Arlovski, Fabricio Werdum, Alistair Overeem, Junior Dos Santos, zweimal gegen Daniel Cormier. Francis Ngannou hat er ja auch einmal besiegt und jetzt hat er einmal gegen ihn verloren. Kommt das Rückmatch oder kämpft John Jones gegen Francis Ngannou?
Oder Derrick Lewis, dürfen wir nicht vergessen. Aber ja, ich bin persönlich auch ein sehr großer Fan von Stipe.
Ich auch.
Aber, ne, das ist halt das Aber, Ich hab kein Ansatz gesehen, warum es einen dritten Kampf braucht. Ich verstehe die Logik dahinter, dass man sagt, Stipe hat den ersten gewonnen, Ngannou den zweiten und jetzt soll es den dritten geben. Ist ja bei McGregor und Poirier genauso. Aha. Aber auf der anderen Seite haben wir theoretisch einen Derrick Lewis, der sich den Titelfight verdient hat, aber natürlich auch einen John Jones und Dana hat ja schon vor Wochen, vor Monaten gesagt, der Sieger wird gegen John Jones kämpfen. Ich meine, jetzt gibt es da ein bisschen Drama und so weiter. Man kennt halt John Jones.
Man kennt auch Dana White.
Ja, das stimmt. Ich persönlich denke aber, dass Stipe nicht direkt wieder um den Titel kämpfen wird. Und ich würde vermutlich sogar sagen, dass es vielleicht sogar das Schlauste wäre, wenn er seine Karriere beendet. Einfach aus dem Grund, dass ich nicht denke, dass Stipe nochmal Champion wird. Also ich denke nicht, dass Stipe gegen Ngannou gewinnen kann.
Denkst du, die Schlachten gegen Daniel Cormier haben ihm Körner gekostet?
Nicht unbedingt. Auf der anderen Seite hat Stipe in den letzten Jahren immer nur einmal pro Jahr gekämpft. Und er wurde auch brutal von Cormier damals ausgenockt. In den anderen Kämpfen sah er gut aus gegen DC, aber gegen Ngannou, wenn ich an diesen Kampf denke, dann erkenne ich keinen Funken, wo ich sagen würde, okay, deshalb könnte Stipe jetzt gegen Ngannou gewinnen. Und dementsprechend, klar, Stipe ist immer noch in meinen Augen der greatest of all time im UFC Heavyweight. Ne, da ändert auch diese Niederlage nichts daran. Aber ja, ich denke auch, dass Stipe gegen Curtis Blaydes zum Beispiel gewinnen würde oder gegen einen Derrick Lewis. Ich würde auch unfassbar gern Stipe gegen John Jones sehen. Aber ich glaube, an Ngannou kommt er aktuell einfach nicht vorbei. Und die Frage ist natürlich, wie viel Raum für Weiterentwicklung ist noch da, wenn er schon 38 ist?
Ja, das ist sehr interessant, was du sagst, weil man merkt einfach, dass Heavyweight ist wieder super interessant geworden. Also was wird mit Stipe? Du hast so viele Variablen jetzt. Dana White sagt, Ngannou gegen Lewis 2 ist das logische Matchup. Ngannou sagt, Jones macht mehr Sinn als Stipe. Stipe hat sich noch gar nicht geäußert. Dann hast du Curtis Blaydes, Cyril Gane, Rosenstroik. Du hast Volkov, der jetzt Overeem weggepackt hat. Und ja, das Heavyweight ist einfach wieder richtig interessant. Vor allem mit Jon Jones. Und ich gebe dir recht, Stipe Miocic ist für mich der Heavyweight GOAT. Also er war zweimal Champion im Schwergewicht, er hat den Titel viermal verteidigt. Er ist der einzige Kämpfer, der den Schwergewichtstitel dreimal hintereinander verteidigen konnte. Und das ist ja auch immer das Schöne am Schwergewicht, diese Unberechenbarkeit. Man kann sich nie so richtig sicher sein, ne? Weil ein Schlag kann da eben alles entscheiden.
Absolut.
Was bedeutet ein Ngannou-Sieg für den Sport, Carsten? Also meine Meinung ist, er wird dem Titel sehr viel Prestige verleihen. Ich werde es gleich noch begründen, aber was denkst du, was bedeutet ein Ngannou-Sieg fürs MMA?
Naja, im Endeffekt wissen wir natürlich, was die Mainstream-Fans sehen wollen. Ne? Und das sind natürlich brutale Knockouts. Ich glaube, wenn in der UFC jemand brutale Knockouts liefert, dann Ngannou. Das hat er jetzt eben erst gezeigt. Aber auf der anderen Seite hat er auch eine sehr, sehr motivierende Story. Hast du diese Joe Rogan-Episode gesehen?
Ja, und ich muss auch sagen, Joe Rogans Kommentar hat mich sehr berührt. Joe Rogan hat ja beim Einzug von Ngannou, das versuche ich auch immer zu machen, so ein bisschen den Background von den Leuten zu erzählen, während sie zum Octagon kommen, weil man danach keine Zeit mehr hat. Und da hat er ja diese Geschichte erzählt, irgendwie 14 Monate unterwegs gewesen und siebenmal wieder abgeschoben und im Endeffekt in die Wüste gebracht zum Sterben. Ne? Und der Typ hat sich einfach nicht davon abbringen lassen, nach Europa zu kommen. Ist dann in den Knast gewandert in Spanien und hat sich einfach übelst durchgesetzt, auf der Straße, in Mülltonnen nach Essen gesucht und so weiter. Und jetzt ist er einfach der krasseste Typ in diesem Sport. Also die Geschichte, ich glaube, das ist eine Inspiration für uns alle. Ich bekomme fast ein bisschen Gänsehaut, wenn ich davon spreche.
Hat Ngannou nicht auch erst mit 26 oder sowas überhaupt mit dem Sport angefangen?
Ja, ich glaube irgendwie mit 24, 25 oder 26 hat er zum ersten Mal ein Gym von innen gesehen. Also ja. Das Level an Physis, das Level an Talent, das in diesem Mann steckt. Stell dir mal vor, du hättest den irgendwie mit 8, 9, 10 oder nur, sag mit 15 oder 16 in ein Boxgym gebracht, da hätte er 10 Jahre mehr Training. Oder in ein MMA-Gym, ist ja egal. Es ist Wahnsinn, was dieser Typ aus sich rausgeholt hat, den Weg, den er hinter sich hat, die Hindernisse, die er überwunden hat. Ich finde, das ist so wichtig, wie diesen Kampf zu analysieren. Einfach mal zu sehen, hey, man kann es schaffen. Du darfst einfach nie den Glauben verlieren. Du darfst nie aufgeben. Und ey, das ist eine heftige Story, diese Francis Ngannou-Story. Also an seiner Stelle würde ich schnellstmöglich ein Buch schreiben.
Oder noch warten, bis man ihn den GOAT nennt und dann ein Buch schreiben. Oder auch beides.
Ja, ich sag, sein Titelgewinn ist großartig für diesen Sport, denn du hast ja gesagt, die Geschichte ist sehr ergreifend, hat Sand geschaufelt in den Minen in Kamerun und John Anik hat es ja auch im Kommentar schön gesagt, Menschen in Kamerun verdienen durchschnittlich $1,300 im Jahr. Und dann diese Art und Weise, wie er kämpft, du hast es auch gesagt, er ist super spektakulär, das zieht jeden an. Ich meine, dieser Mike Tyson-Faktor, der bringt alle vor den Fernseher oder vors Tablet oder wo man halt schaut. Und der Typ sieht aus wie ein Superheld. Also das wird so ein bisschen wie bei Brock Lesnar sein. Der ist nicht der vielseitigste Kämpfer. Das war Brock Lesnar auch nicht. Der konnte eigentlich auch nur ringen und Ground and Pound. Aber er hat wie Brock Lesnar diese besondere Aura. Und Casual Fans werden diesen Typen sehen und denken, heiliges Kanonenrohr, was zur Hölle ist das? Was für eine Bestie ist der Typ? Und dann packt er die Leute so weg wie Overeem und Blades und so weiter und liefert dann eben auch noch ab. Oder Rosenstreich, nach ein paar Sekunden klatscht er den aus dem Oktagon. Ich glaube, das wird sehr, sehr viele Mainstream-Fans anziehen. Und er hat tatsächlich in meinen Augen, ich weiß nicht, wie du das siehst, in meinen Augen hat er Superstar-Potenzial.
Absolut. Gar keine Frage. Vor allem im Heavyweight. Das Heavyweight war ja immer so, ja, man sagt ja immer so schön, die Königsklasse. In den letzten Jahren eher weniger aber. Ne, also das Heavyweight war vor ein, zwei Jahren noch relativ dünn besetzt. Wir hatten viele Kämpfer, die schon älter waren, wie eben ein Junior Dos Santos oder Overeem, auch wenn ich Overeem durchaus nochmal einen Titelfight zugetraut hätte, bis zu diesem Volkov-Kampf. Und Ngannou ist im Endeffekt genau das, was die UFC braucht. Vor allem jetzt, weil eine Sache müssen wir nun mal auch verstehen. Conor McGregor wurde ausgenockt. Adesanya ist kein Double-Champion geworden. Das heißt, auch Dana White weiß natürlich, okay, so das Jahr war jetzt, was diese Superstars in der UFC anging, nicht optimal.
Nee.
Aber dadurch, dass Ngannou gegen Stipe gewonnen hat, ist das Ganze wieder ein bisschen besser geworden, weil Ngannou ist ein, ich denke, Ngannou wird ein beliebterer Champion als Stipe.
Auf jeden Fall, ich meine, die Sache mit Kamaru Usman, also ganz ehrlich, wenn ich das alles kalt lässt, da bist du ein Stein. Der Typ ist super sympathisch, er hat so viel hinter sich, er hat es jetzt geschafft. Also auf diesen Hype-Train will man einfach aufspringen und der hat ja ganz Afrika, trägt er auf seinem Rücken und das ist auch was furchtbar Schönes, dass da die Leute nachts wach bleiben und ihm zusehen und hast du die Bilder gesehen, wie die ausgerastet sind. Das ist einfach was Schönes, das fühlt sich einfach richtig an. Ich weiß nicht, ob ich das so formuliere, dass man es versteht, aber für mich ist das so eine Feel-Good-Story. Also ich komme nicht umhin zu sagen, hey Francis, Digga, ich gönn dir das einfach.
Genau.
Ehrenmann. Genau,
absolut.
Ehrenmann Francis Ngannou.
Ja, und genau deshalb ist es auch so wichtig, dass die Leute auch seine Vorgeschichte kennen und dass sie auch wissen, wie es ihm ging. Und das Spannende war aber auch damals vor dem ersten Kampf gegen Stipe, da hat er große Fehler gemacht. Der war sich ja so selbstsicher. Ich meine, klar, er wurde ja auch als das unbesiegbare Knockout-Monster promoted.
Ja.
Und da hat sein ehemaliger Trainer, sein Coach aus Paris, meine ich, gesagt, hey, Ngannou ging vor dem Kampf gegen Stipe feiern, anstatt trainieren. Der war sich so sicher, dass er gewinnt, der ging feiern und hat nicht trainiert. Die Quittung hat er bekommen. Die größere Quittung hat er, die vielleicht noch größere Quittung gab es dann in diesem Derrick Lewis-Kampf, der ja eine absolute Nullnummer war, von beiden Seiten.
Ja.
Und da haben viele Ngannou schon abgeschrieben. Da haben gesagt, guck mal, so dominant gegen Miocic verloren, so lahm im Endeffekt gegen Derrick Lewis gekämpft. Was wird noch aus ihm? Viele haben ihn abgeschrieben. Und dann hat er einen nach dem anderen weggehauen. Er hat Curtis Blaydes weggehauen, Junior Dos Santos weggehauen, Rosenstrike und jetzt eben auch den Champion. Und vor allem diese Performance gegen Miocic lässt kaum noch Zweifel offen. Hätte er wieder durch so wilde Schwinger gewonnen, hätte man wahrscheinlich gesagt, okay, ne, du bist halt ein wilder Striker, aber er war, und das hast du ja auch vorhin gesagt, sehr technisch, sehr geduldig. Das, was wir eigentlich gar nicht von ihm kannten.
Ja.
Genau das hat er gezeigt. Und er ist absolut der verdiente Champion.
Er hat auch diese Dinge, die so einen Superstar auszeichnen. Also erstens diese ergreifende Geschichte und dann, das hast du schön aufgedröselt, so diesen kleinen Absturz. Also es muss jetzt nicht der Mega-Absturz sein wie bei McGregor, dass man Leute in der Kneipe schlägt und besoffen irgendwo rumfällt. Mhm. Aber so dieses, das macht ihn menschlich, ne? Dass er so irgendwie sein Selbstvertrauen verloren hatte vor dem Black Beast Fight, wo er irgendwie sich nichts getraut hat, seine Fähigkeiten einfach waren irgendwie weg, ne? Er hatte das Selbstvertrauen nicht mehr. Und auch, dass er dann vielleicht diesen großen Kopf zwischendurch ein bisschen bekommen hat und feiern gegangen ist und so weiter, das hat er jetzt alles überwunden. Jetzt weiß er, wer er ist. Jetzt weiß er, wie er kämpfen muss. Er ist so ein bisschen demütiger geworden und auch in den Interviews ist er sehr zurückhaltend, sehr gesetzt. Das wirkt sehr nahbar irgendwie. Also es gefällt mir alles sehr gut. Das ist eine gute Geschichte und das ist ein zukünftiger Superstar für diesen Sport. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ja, am Ende steht dann bei Wikipedia, Francis Ngannou besiegt Stipe Miocic durch K.O. in Runde 2. Ja, ein paar Dinge gehen mir trotzdem noch durch den Kopf, Carsten. 30 Pfund Gewichtsvorteil. Hat das auch eine Rolle gespielt? Was denkst du?
Nein. Cormier war ja auch schwerer als Miocic damals. Ich denke, wenn ich diesen Kampf sehe, dann denke ich, ist es nicht an dem Gewichtsunterschied gescheitert, sondern eben an Stipes Inaktivität im Oktagon. Hattest du nicht das Gefühl, dass von Stipe nahezu gar nichts kam?
Ich glaube, dass er A, sehr früh sehr hart getroffen wurde und B, und da glaube ich, ist der Gewichtsvorteil schon auch mit dran schuld, dass er Ngannou nicht manövrieren konnte. Hast du mal gesehen, als die beiden mal so im Clinch waren, der konnte den überhaupt nicht schieben. Die Takedown-Abwehr von Ngannou, wenn der seine Hüften einsetzt, was das für eine Power ist, 260 Pfund mit unter 10% Körperfettanteil, wenn die da das Schieben anfangen, das hat mich schon beeindruckt. Und ja, ich glaube, dann kommen wir zu deinem Punkt, ich glaube, das alles hat Stipe dann so nach den ersten 2-3 Minuten extrem gelähmt. Und der hat dann auch in der Ecke, hat man den Pep-Talk vom Trainer auch gehört, wo er gesagt hat, hey, du musst explosiver sein. Wenn du schlägst, schlag richtig zu. Wenn du was machst, du musst explodieren. Ne? Du stehst da drin wie ein alter Mann. Und ich glaube, Ngannou hat das aber herbeigeführt. Ich glaube, Stipe hatte ganz andere Pläne. Und ich glaube auch, das möchte ich auch noch sagen, dass er so einen Ngannou nicht erwartet hatte.
Ja, das sagt vermutlich keiner.
Wir beide auch nicht, ne?
Ja, absolut.
Das Kinn von Stipe, ey, das muss ich auch noch ansprechen. Das Kinn von Stipe ist trotzdem heftig. Also das Ground and Pound, das er da weggepackt hat. Also dass du da einfach aufstehst und weiterkämpfst, der Typ ist auch so hart, ey. Zu hart.
Baddest man on the planet.
Ja.
Aber auch bei diesem Ground and Pound, da habe ich schon gedacht, das war's. Also ich habe gesehen, wie Ngannou da auf ihn einhämmert. Nach diesem abgewehrten Takedown, ich dachte mir, boah, der wird doch jeden Augenblick wieder zu Boden knallen, weil er K.O. geht. Aber er ist einfach aufgestanden, hat weitergemacht, aber dann lief er auch nur noch im Autopilot im Endeffekt.
Ja.
Also da ging dann auch nichts mehr. Schade eigentlich.
Ja, schade, total schade. Mir tut Stipe Miocic auch richtig leid. Also wenn ich es einem gönne, dass er ihn schlägt, dann so einem Francis Ngannou mit diesem Werdegang. Aber mir tut er schon leid, unser Lieblingsfeuerwehrmann. Also trotzdem, am Ende bleibt einfach dieser Schockmoment, diese Schockstarre stehen. Also wenn du einen Stipe Miocic mit einem Step-in-Jab umhaust, also dann bist du entweder der unglaubliche Hulk oder Francis Ngannou, einer von beiden. Und ja, Francis Ngannou war es dann. Dieser linke Haken dann und die gewaltige Hammerfist am Ende, ich glaube, die hätte es gar nicht mehr gebraucht, sorgten dann für den Knockout. War der Offizielle vielleicht noch ein bisschen spät dran, muss ich sagen, denn bei solchen Gewalten, da musst du sehr, sehr schnell sein als Offizielle. Also eine Hammerfist ungebremst auf Stipe, der da mit dem total abgeknickten Bein regungslos am Boden lag. Boah, das war schon jenseits von Gut und Böse. Bist du auch ein bisschen zusammengesackt, oder gezuckt, besser gesagt?
Ich wollte wegschauen. ich wollte mir die Augen zuhalten. Und ja, ich habe dann auch mit meiner Freundin gequatscht. Die ist auch aufgeblieben, haben was geschaut. Und ich finde ja, Ich bin Stipe-Fan und ich hab ihr das auch gesagt und so weiter und ich wollte einfach gar nicht mehr hingucken. Ich habe gesehen, wie Stipe zu Boden fällt und auch böse zu Boden gefallen ist, so nach hinten umgeklappt und die Beine umgeknickt. Boah, ne? Da gibt es ja auch diese Fotos, wie er da auf dem Boden aufknallt. Und ich wollte da eigentlich nicht hinschauen und dann sehe ich, wie Ngannou mit der Hammerfist hinterher und dann fängt Herb Dean schon an zu rennen und ja, es war brutal. Auf der einen Seite war ich, es war so ein lachendes und ein weinendes Auge. Auf der einen Seite fand ich es schade, weil ich Fan von Miocic war. Auf der anderen Seite war ich total gehypt und total euphorisch, weil wir einen so, so wahnsinnig guten Ngannou gesehen haben.
Ja.
Einen so weiterentwickelten und starken Francis Ngannou. Da ich konnte gar nicht traurig sein, weil ich wusste, wir haben hier einen neuen Champion, der wahrscheinlich so einiges noch wegfegen wird. Und nach dieser Performance, mein erster Gedanke war, boah, wie wird wohl dieser John Jones Fight?
Ist es the fight to make? Würdest du den Kampf als nächsten Kampf machen?
Absolut.
Also Dana White hat ja auf der Pressekonferenz ein paar Dinge losgelassen. Ich habe da sehr gespannt zugehört. Er hat ja auch gesagt, ja, wenn du John Jones bist, solltest du jetzt Angst haben. Also hat Jones gleich wieder irgendwie gefühlt 8 Dutzend Tweets rausgehauen. Das macht er ja jedes Mal. Ich weiß nicht. Sagen wir mal, John Jones gegen Francis Ngannou kommt zustande. Wie könnte das aussehen? Also ich sag ja mal, Francis Ngannou mit 83 Zoll Reichweite, ich glaube John Jones hat 84, da neutralisiert er schon mal eine Hauptstärke von John Jones. Dann Stärke Nummer 2 von John Jones im Light Heavyweight war ja immer, er war physisch sehr stark, er konnte die Gegner rummanövrieren, er konnte sie clinchen, er konnte sie am Zaun kontrollieren. Also nach dieser Darbietung von Francis Ngannou gegen Stipe Miocic, einen der besten Ringer im Heavyweight, bin ich mir da auch nicht mehr so sicher. Und ob du es über die volle Distanz machen willst, ob du riskieren willst, gegen Francis Ngannou 25 Minuten lang im Oktagon stehen zu bleiben, boah, ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist. Also, ich sag dir eines, so wie John Jones im Light Heavyweight fuhrwerken konnte, wird er hier nicht fuhrwerken.
Einmal das, aber da kommen noch 2 Punkte dazu. Die Frage ist, ob das the fight to make ist. Aus welcher Perspektive sehen wir das? Aus der Perspektive eines Fight-Promoters, von der wie Dana White es ist, oder aus der Perspektive eines John Jones, der sich damit brüstet, dass er der Greatest of All Time ist und dass er unbesiegbar ist? Weil Fakt ist, die letzten 2 Kämpfe von Jones waren hauchscharf. Die waren so, so knapp. Jones hat diese Siege nur wahnsinnig, wahnsinnig knapp bekommen. Der Santos-Fight war ja sogar eine Split-Decision.
Ja, und Reyes muss man, wenn man ganz ehrlich ist, auch sehr kritisch sehen, das Urteil. Also Reyes hat richtig gut ausgesehen. Das war ganz, ganz knapp. Viel knapper, als dir das lieb sein kann als Champion.
Genau. Und ich erinnere mich an diesen einen Uppercut von Dominic Reyes.
Ja.
Der hat ganz, ganz böse eingetroffen. Jones hat ihn weggesteckt. Aber jetzt stell dir diesen Uppercut von Ngannou vor, so wie Ngannou ihn gegen Overeem geschlagen hat.
Ja, dann sitzt du in der 7. Reihe.
Ja, genau. Oder noch weiter hinten. Also, ich kann mir vorstellen, dass Jones definitiv Respekt davor hat. Definitiv Respekt vor Ngannou. Auf der anderen Seite müssen wir verstehen, dass John Jones quasi ungeschlagen ist. Ne? Diese eine Niederlage ist ja so oder so relativ Quatsch, sage ich mal. Aber Jones ist im Oktagon ungeschlagen, wurde noch nie besiegt, hatte knappe Kämpfe. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Jones diese letzten 2 Fights, einmal gegen Santos und Reyes, nicht ernst genug genommen hat. Das war sein Problem vor dem ersten Kampf gegen Alexander Gustafsson. Damals ging er, ich glaube, nahezu komplett ohne Training in den Kampf und wurde fast besiegt.
Ja.
Im zweiten Kampf zwischen den beiden hat er Gustafsson dann deklassiert, im Endeffekt. Hat ihn aussehen lassen wie ein Amateurkämpfer fast schon. Und ich denke, dass Jones nicht unterschätzt werden darf. Ich habe großen Respekt davor, dass er selber gesagt hat, er gibt das Light Heavyweight auf, um hoch in das Schwergewicht zu gehen. Vielleicht hat er damit gerechnet, dass Stipe gewinnt. Vielleicht dachte er, Stipe wäre der einfachere Kampf für ihn. Jetzt hat er aber einen Champion, Francis Ngannou, den er besiegen muss. Und das ist the fight to make. Jetzt mal ehrlich, was kann denn, und das weiß auch Dana White, was kann denn Dana White besser promoten? Ein Fight zwischen einem der greatest of all time und dem neuen Heavyweight-Monster oder das Rematch zwischen Ngannou und Derrick Lewis und dann überall noch raufschreiben, dass es das Rematch ist.
Ja.
Ich glaube,
aus Promoter-Sicht und auch als John Jones musst du sagen, es ist der Money-Fight. Es ist der Fight, mit dem du am meisten Geld verdienen kannst, mit dem du die meisten Leute erreichst und den wohl auch die meisten Leute sehen wollen. Ich glaube, so viel steht fest. Und ja, wenn es einen MMA-Gott gibt, dann wird dieser Kampf auch passieren. Ich sage aber trotzdem, es wird die größte Herausforderung in der Karriere von John Jones. Wir sind nicht mehr im Jahr 2011, wo er irgendwelche Legenden da wegputzt, weil er einfach körperlich überlegen ist, vielseitiger ist, schneller ist und jünger ist. Hier hat das mit einem Mann zu tun, der genauso groß ist, der schwerer ist, der stärker ist, der härter schlägt, der einen minimalen Reichweitennachteil hat. Das ist einfach glaube ich, kaum zu erwähnen in diesem Kampf. Und auch wenn John Jones vielseitiger ist, du hast's gesagt, solche Momente wie gegen Reyes, wo du mal die Deckung zu weit auseinander nimmst und wo so ein Uppercut ungebremst durchkommt, dieser Moment, der killt dich gegen Francis Ngannou. Gegen den Predator, da muss John Jones den besten John Jones aller Zeiten ins Octagon bringen. Ansonsten wird das eine ganz, ganz schwere Nacht und das wird ein harter Tag im Büro für John Jones. Also davor feiern gehen oder irgendwie unprofessionell in die Sache rangehen, darf er nicht in diesem Kampf. Ich sage nicht, dass John Jones diesen Kampf nicht gewinnen kann. Ich möchte ganz deutlich sagen, John Jones ist der wesentlich vielseitigere Kämpfer. Juco-Champion im Ringen, sehr gutes Jiu-Jitsu, super Clinch-Arbeit, ist ein guter Striker, hat ein Distanzgefühl, hat einen schönen Jab. Aber Francis Ngannou ist wahrscheinlich nicht zu Boden zu bringen in der Form mit der Takedown-Defense und ist der härteste Puncher, den es in diesem Sport jemals gegeben hat. Also das ist ein faszinierendes Duell und da stellen sich bei mir die Haare bis in den Nacken auf. Also ja, ich will das sehen. Ich will das sehen.
Ich auch. Wenn nicht, ist die Frage, oder?
Nee, also ich glaube, da müssen wir gar nicht fragen. Sorry Derek Lewis, sorry Stipe Miocic. Kuriert euch noch mal ein bisschen aus. Ey, wir wollen das sehen. Wir wollen das sehen.
Eben. Jeder will das sehen. Sind wir ehrlich.
Da haben wir jetzt diesen Main Event mal abgeschlossen. Es ist noch einiges passiert bei UFC 260. Darüber sprechen wir gleich. Carsten von Kampfgeist MMA ist hier. Und ihr hört Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de mit dem Co-Main-Event im Weltergewicht von UFC 260. Vicente Luque besiegt Tyron Woodley in Runde 1. Und Mann, Carsten, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin schon lange dabei. Ich schaue diesen Sport schon lange. Und Tyron Woodley habe ich immer verfolgt. Irgendwie tut er mir leid. Also er war ja fast 3 Jahre lang Champion im Weltergewicht, gewann den Titel im Juli 2016 mit einem krachenden K.O. gegen Robbie Lawler. Dann kamen Titelverteidigungen gegen Stephen Thompson zweimal, Damien Maia, Darren Till. Und jetzt ist das Ganze scheinbar vorbei. Er verliert zum 4. Mal in Folge und er verliert so, wie er sonst nie verloren hat. Er verliert vorzeitig.
Vor allem durch eine Submission. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass er submitted worden ist. Und ich habe tatsächlich auch ein bisschen Mitleid mit Tyron Woodley. Ich persönlich habe ihn damals nach diesem Darren Till Fight, habe ich mir gedacht, boah, also wenn der Typ noch ein paar Mal gewinnt, Welterweight Gold. Dann hätte ich wirklich gesagt, Prime Woodley hätte Prime George St. Pierre besiegt. Dann gab es diesen Fight gegen Usman und dann Burns und Covington und Tyron Woodley hatte immer dieses eine Problem. Er ließ nicht los, er wollte nicht schlagen quasi. Und ihm fehlte diese Aggressivität, die er zum Beispiel auch gegen einen Robbie Lawler eben gezeigt hat. Und ich habe Mitleid, weil er jetzt scheinbar gemerkt hat, wo das Problem lag. Jetzt wollte er, jetzt hat er gemacht und jetzt wurde er quasi, während er ausgenockt wird, submitted. Ja. Im Darce Choke. Und das finde ich doch ein bisschen schade. Ich glaube, ich hätte es weniger schade gefunden, wenn wir denselben Woodley wie die letzten 15 Runden gesehen hätten. Und zwar zurückhaltend, schlägt nicht, macht nicht. Aber jetzt haben wir seit Sekunde 1 einen relativ aggressiven Woodley gesehen, der sofort losgestürmt ist, der ringen wollte, er wollte wresteln, aber die Treffer von Luque, die waren zu stark und das finde ich schade, dass Woodley erkannt hat, wo das Problem liegt, dass Woodley wollte, aber sein Gegner zu gut war.
Es war tatsächlich kein schlechter Kampf. Also Woodley ging direkt nach vorne in die Nahdistanz, Overhands, Takedown-Versuche, viel Druck, traf dann mit der rechten Hand und wollte zu viel, wollte direkt nochmal mit rechts aufladen und dann läuft er direkt in den Konter von Luke und wird auch noch mit einem seiner Lieblingsjokes, also Woodley ist ja selber einer, der gut darsen kann, gefinished. Alles in allem eine super Leistung von Luke, eine Leistung von Tyron Woodley, hinter der er sich nicht verstecken braucht, also das war in Ordnung, was er da gezeigt hat, aber Luke, das hat man gemerkt, ich glaube, der ist noch keine 30 und ist schon so lange dabei, solide Takedown-Defense, kann ringen, hat das Wahnsinnskinn, also hat diesen einen Overhand-Treffer von Woodley einfach runtergeschluckt, als wären es Frühstücksflocken, keine Ahnung, wie er das macht, und Luke kann halt Gegner im Stand und am Boden finishen. Das ist seine größte Qualität. Er ist ein absoluter Killer im Stand und am Boden. Und ja, ich weiß nicht, Carsten, wie geht's weiter mit einem Tyron Woodley? Er ist jetzt fast 40, also 82 geboren, 38 jetzt. Hat er viel Zeit auch am Filmset verbracht und mit seiner Rap-Musik und seinen Tracks da. Ich glaube, in der Zeit ist das Game ein bisschen an ihm vorbeigezogen.
Absolut. Zumal er wird in 2-3 Wochen bereits 39. Ich glaube, mit Woodley ist es vorbei. Ich hab vor diesem Kampf tatsächlich schon gesagt, dass ich denke, dass es mit Woodley aus ist. Und dieser Fight jetzt, das war ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber die Zeit rennt ihm nun mal davon. Ich glaube, das war sein letzter Fight im aktuellen UFC-Vertrag und ich weiß nicht, ob die UFC den 39-jährigen Woodley, der jetzt 4 Niederlagen in Folge hat, verlängern wird. Wenn wir mal ehrlich sind.
Du musst auch sagen, Tyron Woodley wird nicht billig sein. Ne? Für so einen Kampf bekommt er schon ein bisschen was. Der ist ja schon lange dabei, ist ein ehemaliger Champion und der Vertrag wird mit Sicherheit dick sein. Trotzdem tut es mir leid für ihn, denn er wollte es in diesem Kampf. Er hat nicht gespart. Er ist direkt von Sekunde 1 nach vorne gegangen. Er hat auch versucht, das zu zeigen, was ihn in der Vergangenheit so stark gemacht hat. Aber man muss auch ein bisschen die Zeichen der Zeit erkennen. Und wenn man mal sieht, gegen Kamaru Usman ist ihm das passiert, was er immer gemacht hat. Er hat die anderen so gebullied, ne, hat sie dahin gedrückt, wo er sie hinhaben wollte. Und auch gegen Burns war es ja nicht anders. Burns mit dem Takedown und kontrolliert irgendwie Woodley mühelos am Boden. So, das kannte man gar nicht. Also so diese zwei Dinge. Nie gefinisht worden, wie du sagst. Und auf der anderen Seite klasse Takedown-Defense, über 90%. Das ist irgendwie nicht mehr da. Also so gefühlt können ihn die Stärksten wie Burns und Usman zu Boden bringen. Oder auch Covington. Und jetzt finishen ihn die Leute auch. Und sie finishen ihn schnell. Das war die erste Runde, das waren ein paar Minuten. Das sind so die Zeichen der Zeit, wo ich auch bei meiner Overeem-Ausgabe vor ein paar Wochen gesagt habe, man muss das schon richtig einordnen. Ne? Wenn einer, auch wenn er noch so gut ist, auch wenn er Champion war und wenn er so erfahren ist, aber wenn du hier ausgenockt wirst und da gefinisht wirst, dann muss man auch irgendwann mal sagen, vielleicht muss ich mich analysieren, vielleicht muss ich da mal von oben drauf blicken und mich ein bisschen einen Schritt zurücknehmen und mal wirklich so Pro und Contra aufdröseln, was kann ich noch zeigen in der UFC? Und Tyron Woodley so zwischen 10 und 15, ich weiß nicht, macht das überhaupt Sinn für ihn?
Nee. Also wir reden natürlich immer noch am Ende des Tages von einem ehemaligen Champion, von einem, der eigentlich hätte gegen GSP kämpfen sollen, ja, bevor GSP dann diesen Bisping-Fight bekommen hat. Und ich denke auch nicht, dass Woodley bei Bellator gut aufgehoben wäre.
Ja, ich weiß halt auch nicht. Du musst halt immer sagen, wir sprechen ja vom MMA. Und Woodley hat sich so viel aufgebaut mit Filmen, mit Musik, hat auch mit Merchandise und so ist er gut am Start. Also es kann doch nicht sein, dass man nach 15 Jahren in diesem Sport da keine Standbeine hat. Man muss schon auch immer sagen, es ist immer noch MMA, auch wenn du bei Bellator kämpfst, da kämpfen auch gute Leute. Und du kriegst halt Schläge auf den Kopf, du bist Vater, ich glaube 4 Kinder hat er und so weiter. Ich glaube, das sollte man alles mal in Betracht ziehen, auch wenn wir Fans immer egoistisch sind und sagen, wir wollen die geilsten Kämpfe sehen und die heftigsten Knockouts und so weiter. Da steht am Ende des Tages schon auch ein Mensch drin, ein Mensch, der viel geleistet hat und viel gegeben hat für diesen Sport und viele tolle Momente uns beschert hat. Ich denke immer wieder an diesen Robbie Lawler Knockout, es war so ein Killer-Fight einfach. Ich glaube, irgendwann muss man einfach mal sagen, ich muss mich einfach selbst analysieren können. Ich muss mich neutral betrachten können und sagen, was kann ich noch leisten und steht es im Verhältnis zu dem erwartenden Schaden? Ich glaube, das will ich damit sagen. Und ich glaube, der zu erwartende Schaden steht in keinem Verhältnis zu dem, was Tyron Woodley noch leisten kann. Denn machen wir uns nichts vor, der wird nicht mehr Champion werden im Weltergewicht. Der Zug ist einfach abgefahren. So, und jetzt, wenn ich so gerade so am Rand der Top 10 noch ein bisschen rumkämpfe und hier mal $50,000 Bonus mitnehmen kann und da mal vielleicht noch, ich weiß nicht, ist es das wert? Ist es das wert für Tyron Woodley?
Das ist eine gute Frage, weil damit hast du vollkommen recht, CTE ist real. Das ist ja, das ist kein Spaß. Ich frage mich, wie der eine Kämpfer ist, ich glaube Goodman oder sowas? Da gibt es einen ehemaligen Boxer oder MMA-Fighter war das, der ganz berühmten CTE-Fall in Anführungszeichen hat, der selber Kämpfer davor gewarnt hat, dass sie nicht zu lange kämpfen sollen. Dasselbe hatten wir auch im Football und so weiter, wegen zu vielen Kopftreffern oder in anderen Sportarten, sage ich mal.
Ja.
Und bei dem Chuck Liddell zum Beispiel, da merkst du auch, er nuschelt, er kann kaum gerade gehen, sagt man, ihm geht's gar nicht gut und das natürlich, weil der wahrscheinlich zu viel auf den Kopf bekommen hat.
Ja, und willst du das sehen als Fan? Willst du für deine eigene Unterhaltung, willst du so egoistisch sein, dass du sagst, ey, mach weiter, ich sehe deine Kämpfe gerne und unterhalte mich, ich sitze auf meiner Couch, wo mir nichts passieren kann. Willst du der sein, der Zuschauer? Das ist das Gleiche wie die Diskussion, die ich vor ein paar Wochen hatte, wo man sagt, ja, das illegale Knie, gut, das ging zwar ins Gesicht, aber der kann noch weiter kämpfen. Das sollten wir nicht beurteilen. Also, und ich will auch nicht sagen, dass Tyron Woodley jetzt aufhören muss oder so. Das ist immer noch ein Top-Sportler. Schau dir an, wie der aussieht. Ich meine, der Typ ist gebaut wie eine griechische Heldenstatue. Aber man muss schon sehr vorsichtig sein. Also ich möchte nicht, dass ich dann in 10, 20 Jahren irgendwie einen Tyron Woodley rumlaufen sehe, wie du sagst, der stottert und der keinen geraden Satz mehr rausbringt und der dann irgendwie 4 Kinder hat und mit denen irgendwie keine Zeit mehr verbringen kann, weil er sich an nichts mehr erinnern kann. Es tut mir weh, so eine Vorstellung. Und deswegen mahne ich das auch immer an in diesem Podcast. Auch bei Overeem war es ja genauso. Klar, an einem guten Tag besiegt er dir wahrscheinlich zwischen 5 und 10 jeden in der UFC-Schwergewichtsklasse. Aber wenn man sich mal die Vita durchliest, wenn du dir mal den Lebenslauf durchliest, wie viele Knockouts der Typ schon eingesteckt hat, das kann doch nicht gesund sein. Und da einfach auf Biegen und Brechen weitermachen zu wollen, das führt zu nichts. Das ist nicht gut. Ich bleib dabei.
Gar keine Frage. Ich denke, die Gesundheit steht immer an allererster Stelle. Und die Kämpfer müssen natürlich auch selber entscheiden können, wie es ihnen geht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Kämpfer diese Gefahr unterschätzen. Dass sie jetzt sagen, sie fühlen sich jetzt gut. Aber du kannst in 10 Jahren langsam aber sicher davon Schäden tragen, dass du jetzt Schläge kassierst. Also, verstehst du, was ich meine? Ja, nur weil Woodley sich jetzt gut fühlt, heißt es nicht, dass er sich mit 48 noch gut fühlt. Das kommt ja erst mit der Zeit. Und vielleicht bereut er es in 10 Jahren, dass er vorgestern gekämpft hat.
Ja, und es ist halt immer, was Leute verpassen. Irgendwie Leute denken immer, das Schlimme am Sport ist so ein blutiger Cut oder wenn einer Ground and Pound einsteckt oder so. Das Schlimme sind die Effekte, die man nicht sieht. Das ist kein gebrochener Arm oder eine Muskelzerrung oder irgendwie ein ausgekugelter Ellbogen oder sowas, wo man immer denkt, boah, schlimm, das sieht heftig aus. Das heilt alles wieder. Ein Arm wächst zusammen. Ich habe mir meinen Arm schon gebrochen, ich habe mir mein Bein schon gebrochen, ich habe mir beide Kreuzbänder gerissen. Ich trainiere immer noch jeden Tag. Alles gut, das ist alles nur eine Frage der Zeit. Aber was zwischen deinen Ohren passiert, da musst du vorsichtig sein. So ein Gehirn hast du nur einmal. Und das erkennt man eben nicht. Wie du sagst, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, ein sehr wertvoller Punkt. Das erkennst du nicht sofort. Das merkst du aber in 10 Jahren vielleicht. Und dann ist es zu spät. Und davor habe ich da ein bisschen Angst. Auch wenn es hier Fight of the Night war. Tyron Woodley und Vicente Luque nehmen beide nochmal 50.000 Flocken mit nach Hause. Gönne ich ihnen auch. Ich hoffe, dass Tyron Woodley das Geld nicht mehr braucht. Er hat ja in der Vergangenheit auch gesagt, dass er nicht unbedingt immer klug umgegangen ist mit seiner Kohle. Ich hoffe aber trotzdem mit den ganzen Projekten, die er am Laufen hat und mit seiner Musik und den Filmen und jetzt auch hier mit dem Kampf nochmal, dass es irgendwie reicht, sich ja für die nächste Phase im Leben vorzubereiten. Und Vicente Luque auf der anderen Seite, muss ich sagen, ist einer der vielversprechendsten Kämpfer im Weltergewicht, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Er sah super gut aus. Auch schon in seinem Kampf gegen Wonderboy sah er nicht übel aus. Klar, dass man im Stand gegen Wonderboy verliert, ist nichts Schlimmes. Der hat sich hier jetzt auch bewiesen. Hielt diesem Druck auch stand. Das heißt, er ist, obwohl er unter Druck stand, direkt zu Beginn auch, ist er cool geblieben, ist ruhig geblieben und hat auch, als Woodley angenockt war, als Woodley auf wackeligen Beinen war, hat er einen kühlen Kopf bewiesen und hat nicht angefangen, wild reinzugehen, wie so ein Cody Garbrandt zum Beispiel, sondern ist geduldig geblieben, präzise, hat Woodley immer mehr angeschlagen und ging dann irgendwann auf diesen Darth-Choke. Also wahnsinnig gute Performance und wie du schon sagst, sehr vielversprechend auch.
Ja, viele haben ja auch gefragt, hier auf Twitter haben mich ein paar angeschrieben, wo ist denn der Unterschied vom Darth oder Bravo-Choke, wie auch genannt wird, zum Anaconda-Choke. Da müsste ich jetzt eine extra Ausgabe drüber machen, weil das ist jetzt nicht in 2 oder 3 Minuten schnell zu erklären. Also das Setup ist schon mal anders. Also man erkennt den beim Zuschauen schon mal, wenn man jetzt mal sagt, okay, ich erkläre es doch ein bisschen. Wenn beide Kämpfer knien und schauen sich an quasi so und der eine Kämpfer beugt sich runter, der den Griff einsteckt und schaut mit dem Gesicht zur Matte, dann wäre ich quasi der ausführende Kämpfer und ich würde mir jetzt mal mit meinem rechten Arm, weil ich Rechtshänder bin, unter der linken Achsel des Gegners reinfahren, bis die Hand an der rechten Halsseite des Gegners wieder rauskommt. So, und dann greife ich mit der Hand, die da rauskommt, greife ich an meinen Bizeps, da schließt man dann den Griff quasi und man wirkt mit der Klinge, also mit dem Unterarmknochen der Speiche. Da erzielt man den Würgeeffekt und den erzielt man dann auch nochmal, wenn er nicht gleich kommt, der Griff, indem man die Schultern so ein bisschen wie bei einem Shrug im Krafttraining nach oben zieht. Dann kommt er spätestens, der Griff. Und beim Anaconda ist halt das Setup ein bisschen anders. Also da taucht man direkt am Hals ein, quasi nicht durch die Beuge, sondern direkt am Hals und verschließt dann außerhalb der anderen Beuge. Aber das nur mal so grob, damit ihr wisst, wann ist es ein Darth, wann ist es ein Anaconda. Anaconda ist halt, wenn ich direkt am Hals eintauche mit der rechten Hand, mit der Würgehand und mit links schließt man dann außerhalb der Beuge. Und beim Darth fährst du in die Beuge rein und schließt am Kopf, so quasi andersrum. Aber da gibt es noch so viele Feinheiten und es ist jetzt wirklich eine sehr, sehr rudimentäre Beschreibung, aber viele wollten einfach wissen, wie man das schnell erkennen kann, so als Zuschauer. Deswegen dieser kleine Ausflug.
Ja, absolut. Ist doch mega spannend.
Ja, ich am liebsten würde ich ja einen YouTube-Kanal machen. Wenn die Woche irgendwie 10 oder 12 Tage hätte, würde ich noch einen YouTube-Kanal machen und ich würde jeden Tag eine Technik erklären, weil ich glaube, das ist mega wichtig, auch dass man sieht, aha, wie wirkt das und was muss man machen? Denn nicht jeder Joke funktioniert ja gleich. Beim einen musst du so nach oben ziehen, beim anderen musst du nach hinten ziehen. Der Würgeeffekt ist ja auch immer anders, ne? Also beim Guillotine oder beim Darth, da wirkst du ja eher mit der Klinge. So ein Rear Naked kannst du auch anders würgen. Also da gäbe es ja 1000 Details und da könnte man sich wirklich richtig schön austoben.
Das stimmt, absolut.
Du bist ja der YouTuber unter uns, ne? Vielleicht kriegen wir das irgendwann nochmal hin.
Warum nicht? So ein Erklärformat.
Hackmans Folterkammer.
Genau. Mit den verschiedenen so Würgegriffen.
Genau. 365 genau. Würgegriffe, wie so ein Adventskalender, nur das ganze Jahr.
Genau. Jeden Tag ein neuer.
So sieht's aus. Ja, das ist ja auch eine Wundertüte, diese Würgegriffe. Könnt ihr ein Lied davon singen. Ja, gleich kommen wir noch zum dritten Kampf der Main Card. Wir machen vorher noch eine kurze Pause und dann sprechen Carsten und ich über Sean O'Malley gegen Thomas Almeida. Hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Zurück bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Carsten von Kampfgeist MMA ist heute hier und wir sprechen über den dritten Kampf der Main Card. Bantamgewicht. Sean O'Malley besiegt Thomas Almeida durch K.O. in Runde 3. Carsten, was hast du gesehen?
Ja, der, wie man weiß, unbesiegte Sugar Sean O'Malley kam ja jetzt zurück nach seiner unglücklichen Verletzung. Es war ja keine Niederlage gegen Chito Vera, es war eine Verletzung.
Ach, woher?
Ja, genau.
Hat auch Bruce Buffer nochmal angezeigt, ne? Als er gesagt hat, End One bei der Bilanz, hat er nochmal die Null angezeigt.
Genau.
Sehr witzig.
Herrlich. Ja, die Sugar Show geht weiter und ich bin ehrlich, ich war positiv überrascht. Ich dachte eigentlich, Thomas Almeida, der ist jetzt schon ein paar Jahre dabei, der hat schon ein paar gute Kämpfer gekämpft. Also ich dachte eigentlich, das wird eine Nummer zu groß für Sean O'Malley, aber ey, der hat abgeliefert.
Ja.
Wie er abgeliefert hat.
Auf jeden Fall. Und Almeida ist einfach nicht mehr dieser wilde Shootbox-Zerstörer mit der krassen Siegesserie. Man hat gesehen, auch an ihm ist das Spiel ein bisschen vorbeigezogen. Also O'Malley hat da wirklich mit ihm rumgespielt und hat sich zurückgemeldet nach dieser Niederlage gegen Chito Vera und ja auch einigen zweifelhaften Aussagen in seinem Podcast, hat er sich stark zurückgemeldet. Ich habe viele Auslagenwechsel gesehen, viele Finden, hat seine Reichweite clever genutzt und der ist ja nicht nur lang und kann aus beiden Auslagen kämpfen, der hat auch noch gute Power. Also er hat schon in Runde 1 eine Szene gehabt, wo ich ihn auch kritisieren muss, den guten O'Malley, denn da hat er gewartet, dass der Referee einschreitet und dass es ein Walk-Off-Knockout wird, aber Almeida ist halt wieder aufgestanden und das muss er sich merken, Carsten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du musst den Kampf so lange führen, wie der Kampf läuft. Du kannst nicht weggehen und feiern, wenn der Referee das Ding noch nicht abgebrochen hat.
Solange du kein Mark Hunt bist. Aber
da wächst kein Gras mehr.
Ja, das stimmt. Da rennt der Referee wahrscheinlich sogar weg, anstatt dass er dazwischen geht. Aber das stimmt, dieser Walk-Off, das war halt ein kleiner Fail. Sean O'Malley hätte sich dumm und dappig geärgert, wenn er den Kampf irgendwie noch verloren hätte. Weil dann hätte er gewusst, okay, wäre er da direkt hinterhergegangen, hätte er diesen Finish bekommen, ohne Probleme.
Ja, das Lockerste bei Thomas Almeida war noch die Einzugsmusik. Snoop Dogg, irgendwie das erste Album ist da gelaufen. Ich weiß nicht mehr, welcher Track, habe ich mir nur gemerkt. Aber dann war irgendwie, war zu steif und O'Malley, das hat ausgesehen, als würde er tanzen. Also, ich weiß nicht, hört sich jetzt blöd an, aber das wirkt so locker, wie wenn der die Auslage wechselt. Die ganzen Dinge, die er im Repertoire hat, also der Frontkick ist ja mal außergewöhnlich gut. Dann haben wir ein paar Mal den Spinning Backkick gesehen. Der linke Highkick ist Zucker, also da hat einmal richtig eingeschlagen das Ding. Viele Calfkicks, Frontleg, Sidekicks, lange Jabs mit rechts und mit links. Also der Typ ist technisch schon eine Wucht. Ist richtig stark, der Kerl.
Überraschend aber auch, ne? Es war ja diesmal genauso, bisschen wie bei Ngannou damals. Viele haben ihn abgeschrieben. Viele haben gesagt, Sugar Sean O'Malley, alles nur Hype, er soll zurück zu YouTube gehen oder zu Twitch oder da, wo er streamt. Und viele haben gesagt auch, dass er verlieren wird. Ich persönlich habe auch irgendwie dran geglaubt, dass Almeida wahrscheinlich zu erfahren ist für Sean O'Malley, aber das war ja ein ganz, ganz gewaltiger Unterschied zwischen den beiden.
Ja, das bei dem Chito Vera Fight, glaube ich, war so ein Freak-Accident, wobei ich auch hier mal kurz zusammengezuckt bin. Einmal hat er das Bein ein bisschen geschüttelt bei so einem Calf-Kick. Ich glaube, die mag er nicht, aber wenn es normal läuft, wenn er sich nicht in dem Kampf verletzt, ich glaube, dann ist er in der Top 10 im Bantam-Gewicht auf jeden Fall mal total solide aufgehoben. Also ich würde fast sagen, so zwischen 5 und 10 ist er für jeden ein Mega-Problem. Ob er zu den Top 5 so richtig gehört, muss er noch zeigen. Da muss er wirklich diesen Beweis noch bringen. Aber er ist auf einem sehr guten Weg. Er ist noch ein junger Kämpfer. Und auch dieser K.O., da lässt er Almeida reinkommen in die Nahdistanz. Dann der kurze linke Haken. Almeida geht zu Boden und der Referee hätte eigentlich schon abbrechen müssen. Und sagt dann, nee, ist noch nicht vorbei. Und dann kommt halt nochmal so eine krasse Bombe mit rechts, die nicht nötig gewesen wäre. Also da muss ich sagen, hätte man vielleicht abbrechen sollen. Ich glaube aber, dass O'Malley so diesen Highlight-Reel-Walk-Off kreieren wollte, auf Biegen und Brechen. Und dann muss das eben mit dieser Batsch-Hammerfist nochmal so brachial richten. Ich weiß nicht, ob das nötig war, dieser eine Schlag. Hätte man vielleicht auch eher abbrechen können.
Da geht es aber auch wieder um den Referee, ne? Also, diese Diskussion, die gibt es ja immer wieder. Das war bei Curtis Blades ja auch so oder Masvidal.
Ja.
Aber das ist natürlich auch die Arbeit vom Ref.
Ja, es ist kein Hate gegen O'Malley und der hat ja auch eine mega Zukunft vor sich. Ich meine, der ist jetzt 26, eine 72er Reichweite im Bantamgewicht, das gibt's nicht oft. Der Typ ist ja ein 1,80, ne? Also fürs Bantamgewicht muss man sich mal vorstellen, 135 Pfund und jetzt eine Profibilanz von 13-1. Kann sich alles sehr gut sehen lassen. Also auch der Run, den er hatte bis zu dem Marlon Vera-Kampf, war ordentlich in der UFC. Ich glaube, das waren 4 Siege in Folge. Und auch bei der Contender Series hatte er ja auch solide Auftritte. Ich denke, der Typ hat eine große Zukunft vor sich. Das ist auch so ein Sternchen, würde ich mal sagen, weil mit seiner Streamerei und seinem Aussehen und der Art, wie er ja viele jugendliche Zuschauer auch anspricht, da hat er schon eine große Zielgruppe, glaube ich. Und das wird ja immer immer wichtiger. Also dieser Lebensweg außerhalb des Oktagons, wie man sich darstellt, was man für ein Charakter ist. Und da präsentiert er sich ganz clever. Ist nicht unbedingt meine Sache, sich die Haare wie einen Regenbogen zu färben und im Gesicht tätowieren zu lassen. Muss jeder selber entscheiden, aber es scheint viele anzusprechen und er kämpft ja auch gut. Das ist das, was mich immer interessiert. Ich analysiere ja Kämpfe. Und ja, ich glaube, da haben wir auf jeden Fall das Letzte noch nicht gesehen von dem jungen Mann, ne?
Absolut. Ich bin wahnsinnig gespannt auf seine Zukunft.
Ja. Ich glaube, dann haben wir das Thema abgeschlossen und können uns dem zweiten Kampf der Maincard widmen. Da ging es im Fliegengewicht der Frauen zur Sache. Miranda Maverick besiegt Jillian Robertson nach Punkten. Ja, zweiter Kampf in der UFC, zweiter Sieg für Miranda Maverick. Auch da sage ich, Carsten, wenn sie weiterhin diesen Weight Cut schafft, das sah ja nicht so gesund aus auf der Waage, da hebe ich auch immer ein bisschen den Zeigefinger, dann ist sie eine Wucht im Fliegengewicht. Die ist erst 23.
Ja, und es war auch ein sehr dominantes Ding, muss man sagen.
Sie ist stark am Boden, sie ist aggressiv im Stand vor allem, das hat man die am deutlichsten gesehen. Sie ist extrem kräftig fürs Fliegengewicht. Trotzdem muss man sagen, in der zweiten Runde sah man die Stärken von Jillian Robertson, die Miranda Maverick lange am Boden kontrollieren konnte. Und in Runde 3 hätte sich Robertson beinahe einen Armbar geholt. Also es war nicht so, ich marschiere jetzt mal locker durch den Park, es waren schon ein paar Stolpersteinchen mit dabei. Und technisch gesehen war es sehr interessant, denn Robertson hatte die Takedown-Gefahr auf ihrer Seite und sie hatte in Runde 2 gute Positionen am Boden, aber Miranda Maverick war im Stand viel besser und in Runde 3 konnte auch sie mal ihr Jiu-Jitsu zeigen. Also das ist eine junge Kämpferin mit sehr viel Potenzial, da ist die Leistungskurve und die Steigerungskurve so erstmal im ersten Drittel, würde ich sagen. Der traue ich auch richtig, richtig viel zu, wenn sie diesen Weight Cut schafft. Das ist auch ein Thema, Carsten. Ich glaube, über Weight Cuts könnten wir uns ja einen ganzen Tag unterhalten.
Das stimmt. Absolut. Und darüber können wir ja auch eine ganze Episode füllen.
Ja, voll. Müssen wir unbedingt vielleicht irgendwann mal machen. Also will ich immer wieder mal einbauen. Zuletzt gab es ja auch die Szene, wo das Mädel auf die Waage steigt, von der Waage fällt, wieder rausgeschickt wird, nochmal von der Waage fällt, ja. Wo ich sage, an die Ecke einfach mal so ein kleiner Denkanstoß. Ja. Glaubt ihr, dass das sinnvoll ist? Haltet ihr es für sinnvoll, jemanden so nochmal ein drittes Mal zum Wiegen zu schicken, der bei den ersten beiden Versuchen umgekippt ist? Denkt ihr, dass das gut ist, so 24 Stunden vor einem Kampf in einem Käfig, so nur mal so als Frage? Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, die Wahrnehmung muss da auch nochmal anders werden. Beiden Camps und beiden Kämpfern vielleicht auch selber.
Vor allem fragt man sich natürlich auch, wo die Logik ist, dass man die Kämpferin sich kurz hinsetzen lässt, aber ihr kein Wasser gibt oder sowas. Ich meine, ich verstehe es natürlich, dass dann das Gewicht nicht gemacht wird, dass es nicht geschafft wird, ist klar. Aber, ich meine, Glückwunsch, dann schafft sie ihr Gewicht, aber zu welchem Preis? Ich meine, wenn mir da jemand umkippt, dann warte ich doch nicht einfach 5 Minuten und stelle ihn nochmal drauf.
Vielleicht kippt er ja dann nicht mehr um. So.
Ja,
genau. Also diese Denke ist halt so kaputt, weißt du? Also, boah, wir müssen das Gewicht schaffen. Ja, klar, blutet schon aus dem Ohr, aber ja, wir müssen ja das Gewicht schaffen. Das kann nicht die Priorität sein. Und da brauchen wir auch eine Instanz, die sagt, nee, Leute, weg. Also, das geht so nicht. Also da ist dieser Sport auch immer noch mit sehr vielen Löchern im Regelwerk und so weiter. Und dieses Weightcutting-Ding sehe ich sehr, 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 sehr kritisch. Ihr merkt's. Und ich bin einfach immer so, Priorität Nummer 1 ist Gesundheit der Kämpfer. Klar will ich unterhalten werden. Klar ist der Sport mega interessant und ich seziere gerne hier die Kämpfe auf dem Silbertablett und erkläre die Techniken und was passieren kann. Aber wichtig ist, 2 gesunde Menschen sollen zu einem Kampf erscheinen und der eine kann ich am Tag vorher 3-mal umklappen oder so, das geht halt nicht. Aber hey, Miranda Maverick gewinnt, Miranda Maverick 23 Jahre alt und ist immer noch im College, will ja ihren PhD irgendwie in Psychologie noch sich holen, hat ja schon einen Bachelorabschluss in Psychologie und Soziologie. Krasses Mädel, also ich habe ja selbst 2 Töchter, Carsten. Das ist ein Vorbild. Auf jeden Fall mal kein Trash-Talk. Mega, mega höflich bei Joe Rogan im Interview. Hat einen starken Kampf geliefert und ist mega intelligent, wie wir ja jetzt wissen. Wär eine coole Frau, um sie im Titelgeschehen vielleicht mal in ein paar Jahren zu sehen. Was denkst du?
Definitiv, auch wenn ne, wir natürlich sagen müssen, dass es in meinen Augen sehr früh für sie ist. Ich glaube, das war jetzt ihr Ticket in die Top 15, glaube ich.
Ja.
Also ihre Gegnerin war auf 15 gerankt. Also, ja, ich gut, auf der anderen Seite müssen wir verstehen, kann sowas bei den Frauengewichtsklassen auch ganz, ganz schnell gehen.
Ja, sind nicht klar. So breit, ne, von ja. Der Anzahl der Kämpferinnen. Ja, zweiter Kampf in der UFC, zweiter Sieg. Ich wünsche ihr alles Gute. Ich finde, das ist eine gute Botschafterin für den Sport. Und ja, besiegt hier Jillian Robertson nach Punkten. Ja, dann kommen wir zum letzten Kampf der Main Card, den wir noch nicht analysiert haben. Es war der Auftaktkampf im Leichtgewicht. Jamie Mullarkey besiegt Karma Worthy durch K.O. nach 46 Sekunden. Gut, Carsten, da kann man jetzt nicht viel drüber sagen über den Kampf, aber mir ist eins hängen geblieben, und zwar täuscht er mit rechts an und trifft dann mit links genau am Kinn. War vielleicht ein bisschen Glück, aber hier haben wir einen Finisher im Leichtgewicht. Diesen Jamie Mullarkey muss man auf der Rechnung haben, ne?
Ja, der hat Wumms, war auch ein schöner Treffer, also war auch echt ein schöner Knockout, muss man sagen. Guter Kampf, also klar, so sehr kurz.
So lange, wie er gedauert hat.
Ja, eben, ne? Aber klar, wann geil. Also ich fand den Knockout gut, habe ich mir gerne angeguckt, wie er da runtergefallen ist. Und ich meine, war das nicht sogar sein UFC-Debüt?
Erster oder zweiter Kampf, bin mir nicht mehr sicher. Ja. Aber für Karma Worthy, so blöd sich's anhören mag, der Kampf ist ja nur 46 Sekunden gelaufen, aber es lief eigentlich ganz gut für ihn. Also er hat wirklich einen schönen Jab präsentiert und wird dann einmal genau am Kinn getroffen, war einer der allerersten Treffer von Jamie Mullarkey und fällt dann sofort um. Ja, das war relativ beeindruckend, Ich habe hier meine Files übrigens auf meinem Rechner, muss ich mal raussuchen, hier unter K habe ich Karma Worthy, dann können wir das gleich mal nachschauen.
Ja, absolut.
Eins reiche ich übrigens noch nach, ne? Also Fight of the Night haben wir gesagt, Tyron Woodley gegen Vicente Luque, Performance of the Night für Francis Ngannou und Sean O'Malley, also der 46 Sekunden K.O. von Jamie Mullarkey wurde nicht offiziell mit einem Bonus belegt. Wer weiß, was hinter den Kulissen abgelaufen ist. Ja, schauen wir hier mal. Also Karma Worthy, ja, hat letzten Kampf gegen Otman Azataya verloren, das wissen wir. Und jetzt haben wir hier Jamie Mullarkey, habe ich auch rausgesucht. Moment. War tatsächlich sein dritter Kampf. Und die der erste Sieg, hat zweimal verloren. Einmal gegen Fares Siam und ja, Brad Riddell, wie konnte ich das vergessen? Das war Punktentscheid gegen Brad Riddell und jetzt der erste Sieg, also auch ein wichtiger Sieg für ihn, denn wenn man jetzt mal sieht, ja, 2019 verloren, 2020 verloren, 2021 jetzt endlich mal gewonnen, ansonsten wäre es das wahrscheinlich gewesen hier in der UFC.
Klar, ne, vor allem, weil er eben vorher auch in den Prelims gekämpft hat, beide Male, hat aber jetzt einen guten Knockout geliefert. Ich glaube, Dana ist damit zufrieden.
Ich glaube auch. Und wir sind auch zufrieden. Ja, ansonsten haben wir heute alles abgefrühstückt, was passiert ist am vergangenen Wochenende. Wir haben sehr viel über den Hauptkampf geschwärmt. Ich glaube, das war auch angebracht. Wir sind uns sicher, John Jones gegen Ngannou muss kommen. Jetzt sagen wir nochmal ganz kurz die Frage, Carsten. Falls John Jones gegen Ngannou nicht kommt, keine Ahnung, sagen wir, Jones verletzt sich oder will den Kampf nicht. Sagen wir, der MMA-Gott irgendwie hat was dagegen oder so. Was wäre so Kampf 2 von den Alternativen her und Kampf 3?
Also auf 2 würde ich dann doch Stipe sehen wollen.
Rückkampf?
Genau. Also ich denke, klar, ich habe vorhin gesagt, ich denke nicht, dass Miocic gewinnt. Aber bevor ich mir einen Derrick Lewis-Rückkampf antue, ach, dann doch lieber den Stipe-Fight. Also dieser erste Kampf zwischen Lewis und Ngannou, der war einfach so enttäuschend. Ich glaube auch, dass er jetzt vielleicht aber auch anders aussehen könnte.
Ja, das glaube ich auch.
Ich frage mich aber, wie viel Wumms hat Derrick Lewis noch, der nach seinem letzten Sieg ja gesagt hat, hey, er hat sich gar nicht so danach gefühlt, heute zu kämpfen. Er will das nächste Mal bitte keine 5 Runden, bitte nur 3 Runden, am liebsten gegen Overeem.
Der Typ ist so geil. Ich habe heute wieder sein Instagram angesehen. Ich könnte mich so schlapp lachen. Ich habe den auf Instagram abonniert. Ich könnte mich so schlapp lachen. Der Typ ist einfach so komisch. Trotzdem muss man sagen, er ist neben Ngannou wahrscheinlich der gefährlichste Knockout-Artist im Heavyweight. Irgendwie wäre es schon spannend, weil Ngannou will diesen ersten Kampf mit Sicherheit nicht so stehen lassen. Der würde dieses Mal mehr machen, er würde anders kämpfen, er würde technischer kämpfen, er würde seine neuen Tools mitbringen. Und ja, Derrick Lewis hat ja in diesem Kampf auch so, glaube ich mal, nur die Puncher's Chance, also dass er ihn mal mit einem guten Treffer wegpackt. Von da aus wäre es faszinierend, aber ich sage auch, respektieren wir Stipe Miocic, respektieren wir das, was er geleistet hat im Heavyweight, zweimal Champion, 4 Titelverteidigungen, einziger Kämpfer der Welt mit 3 Titelverteidigungen im Schwergewicht der UFC am Stück. Wenn es keinen Jon Jones-Kampf gibt, dann ein Stipe Miocic-Kampf. Ich habe aber nur eine Klausel, Carsten, und zwar Stipe Miocic muss vorher eine relativ lange Pause machen. Also ich will ihn mindestens 6, 7, 8 Monate nicht sehen, denn nach diesem Knockout, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber nach diesem Knockout so 3 oder 4 Monaten wieder zwischen die Octagon-Wände zu steigen, das halte ich für keine gute Idee.
Glaube ich auch. Vor allem bei einem so schwierigen Kampf, vielleicht legt er sogar an Masse zu dann. Wer weiß, wäre eine Idee wert. Ich denke auch, es braucht da so. Also wenn wir im Sommer kein Ngannou gegen Jones sehen können, dann gerne im Winter Ngannou gegen Miocic.
Ja, das ist ein guter Punkt. Im August wird Miocic 39. Das wäre noch Zeit. Und ich weiß nicht, ob er Masse zulegen würde. Ich glaube, er lebt schon auch von dieser Schnelligkeit, von der Wendigkeit und vor allem von seiner großen Ausdauer. Hat ja auch viele Kämpfe, zum Beispiel den ersten Ngannou-Kampf, über die späten Runden entschieden quasi. Auch gegen Cormier hat er ja gezeigt, dass er eine Mörderlunge hat und nicht unbedingt schwerer sein muss als der Gegner. Ja, keine Ahnung, was er ändern könnte. Wäre auch eine spannende Frage für den zukünftigen Podcast vielleicht nochmal. Was müsste Stipe Miocic ändern? Sagt ihr es uns doch gerne. Also mein Hashtag ist HackmanMMA. Ich bin @SebastianHackel bei Twitter und Instagram. Immer Fragen, immer Feedback, immer Anregungen her bitte. Ich bin für alles offen. Ich möchte das präsentieren, was ihr hören möchtet. Und auch die Gäste, die ihr hören möchtet. Demnächst gibt es übrigens englischsprachige Gäste im Podcast aus Großbritannien bzw. den USA. Und Carsten, wo können die Leute dich finden? Was gibt es bei dir für Projekte? Du darfst alles promoten, du darfst schamlos Werbung machen und du darfst auch jederzeit wiederkommen.
Ja, erstmal vielen Dank für die erneute Einladung quasi. Ja, also ich denke, man kann mich auf YouTube finden. Ich heiße dort Kampfgeist MMA oder bei Instagram. Ansonsten den Runde 5 Podcast zusammen mit Matthias Botthof. Der war bei dir auch schon einige Male zu Gast.
Super Typ.
Absolut. Vielleicht starten wir auch mal eine Dreierrunde. Das wäre auch, glaube ich, was richtig Spannendes.
Ja, ne? Super stabil. Gerne nach WrestleMania. Die nächsten 2 Wochen bin ich ein bisschen im Stress, muss ich sagen. Aber danach jederzeit. Also wäre eine stabile Runde mit 2 guten Menschen. Immer gern.
Ich glaube, Mania ist dann vor 261, oder?
Genau, das ist 10.11. April und das Wochenende drauf kommentiere ich dann wieder bei der Zone eine Fight Night und danach ist dann wieder große Runde angesagt. Das ist dann wieder ein nummerierter Pay-Per-View.
Ja, vielleicht machen wir bei 3 Titelkämpfen einfach 3 Leute im Podcast. Das wäre doch eine Idee.
Ja, wie gesagt, 2 gute Menschen, das seid ihr und ein schlechter, das bin ich. Das ist ja eine gute Mischung, ne?
Das hast du jetzt gesagt. Nee, ich denke, das wäre super. Ich freue mich und es war eine geile Episode, hat Spaß gemacht. Ich denke, wir sehen vieles auch gleich. Klar, ich denke, jeder hat diese Meinung über Ngannou mittlerweile. Ich glaube, keiner unterschätzt ihn mehr. Aber es hat Bock gemacht. Ich danke dir, mein Lieber, und gerne wieder, wirklich.
Okay, ihr habt's gehört. Also, das war Hackmans MMA Show Episode 82. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long, Hackman out.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.